HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Elisabeth Hackspiel-Mikosch, Modewissenschaftlerin. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Elisabeth Hackspiel-Mikosch, schön, dass Sie heute bei uns sind. Sie sind Professorin für Modetheorie und Geschichte an der Düsseldorfer Akademie Mode und Design, kurz AMD. Ist das richtig so?
Ja, also wir sind der Fachbereich Design der Hochschule Fresenius und unser Standort ist Düsseldorf. Es gibt aber noch 4 weitere Standorte.
Was tragen Sie persönlich denn am liebsten?
Es kommt eigentlich immer auf den Anlass an. Bequeme Kleidung auf jeden Fall, Kleidung, in der ich mich wohlfühle.
Also es darf nicht zwicken und zwacken.
Genau. Das, also ich glaube, ab einem gewissen Alter braucht man das dann auch nicht mehr. Ich muss schon darauf achten, vor allen Dingen, wenn ich vor meinen Studenten auftrete, dass ich nicht zu lässig gekleidet bin und dass das Thema Mode auch schon erkennbar ist oder das Interesse für Mode oder das Interesse für Kleidung, die eine Aussage trifft.
Wenn sich jemand nicht modisch kleidet, wie sieht er dann aus?
Das ist eine interessante Frage, weil heute kann man eigentlich so viele verschiedene Stile sich kleiden und man trifft eigentlich immer eine Aussage. Und was ist jetzt Mode? Diese Idee des Modediktats gibt es heute eigentlich auch nicht mehr. Also es ist eher interessant zu sehen, wie sich jemand kleidet, denn das ist immer eine Aussage, die man trifft und man will ja jemanden anders damit beeindrucken. Und dann ist die Frage, will ich als Lehrende rüberkommen? Bin ich eine Studentin, die hochmodisch ist und dem neuesten Trend da? Darstellt. Bin ich zum Beispiel eine Künstlerin? Unsere Modedesignerinnen, das sind ja künstlerische Persönlichkeiten. Möchte ich selber auch als Kunstwerk rüberkommen? Gibt es alles. Also das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich.
Aber Sie sagten einen ganz wichtigen Satz jetzt in meinen Ohren. Mit dem, was man trägt, was man anzieht, möchte man beeindrucken.
Ja.
Ist das so?
Ja.
Ziehe ich nicht für mich nicht für mich selber an?
Die Kleidung ist auch immer ein Zeichen und ein Ausdruck meiner Identität. Also ich möchte gerne, dass das Gegenüber meine, so wie ich mich persönlich empfinde, meine Identität wahrnimmt. Also es hat was mit Impression Management zu tun und das Interessante ist, beim Impression Management spiegelt die Person, die gegenüber ist, das ja auch wieder zurück. Das heißt, letzten Endes wirkt es auf mich auch wieder zurück, wie die andere Person reagiert.
Sie sind, Frau Hackspiel-Mikosch, promoviert in Kunstgeschichte und sind außerdem Textilingenieurin. Was kam denn zuerst?
Zuerst die Textilingenieurin. Also als ich Abitur gemacht habe, wusste ich zunächst noch nicht, was ich machen sollte, aber ich hatte immer Freude am Nähen. Ich war ja Jugendliche in den 70er Jahren, da haben wir viel selbst gemacht. Das war auch die Zeit der Antimoden. Da ging es darum, individuell selber was zu schaffen, zu sticken, zu färben, zu nähen. Das war also noch sehr weit verbreitet und hat mir sehr viel Freude gemacht. Und nachdem ich in Düsseldorf eine Modenschau gesehen habe, habe ich gedacht, oh, das ist es, das möchte ich gerne machen. Und habe dann in Mönchengladbach Textilingenieur für Bekleidungsgestaltung studiert. Und dann habe ich geheiratet am Ende des Studiums und mein Mann bekam ein Stipendium in den USA. Wir sind dann nach Berkeley, Kalifornien gezogen und dort gab es keine Textilindustrie, sodass ich also als Ingenieur dort gar nicht arbeiten konnte, hatte aber eine Arbeitserlaubnis und habe dann erstmal als Sekretärin gearbeitet und konnte mich dann in die Universität Berkeley einschreiben und habe dann dort angefangen, Kunstgeschichte zu studieren. Wir sind dann nach 3 Jahren gewechselt an die Ostküste, wo mein Mann dann gearbeitet hat und dort habe ich dann meinen Master und meinen PhD gemacht.
Sie leben am Niederrhein, das war doch mal das Mekka der Stoffindustrie, oder?
Ja, das kann man sagen, auf jeden Fall. Ich bin ja hier auch geboren, nachdem wir 13 Jahre in den USA gelebt haben, sind wir dann wieder aus familiären Gründen zurück nach Deutschland. Das war schon eine Umgewöhnung.
Warum?
Ja, der Lebensstil in Amerika ist anders als hier. Wobei man sagen muss, ich habe dort in den 80er und 90er Jahren gelebt. Ich glaube, heute ist es nochmal ein ganz anderes Thema. Aber damals war das sehr leicht. Wir haben die besten Universitäten besucht. Wir waren schon eine privilegierte Gruppe, das muss man schon sagen. Ich habe bei einem der besten Institute studiert, die eng mit dem Metropolitan Museum zusammengearbeitet haben. Ich habe dort Ausstellungen gemacht in Washington. Das war schon ein aufregendes Leben. Es ist sehr leicht, in Amerika zu leben.
Ist es denn hier schwer zu leben?
Ja, der Umgang mit dem Fremden und dem anderen ist hier anders als in den USA, so wie ich das erlebt habe, ja.
Wie definieren Sie Mode? Das ist doch nicht ganz einfach, oder?
Ja, also ich definiere das natürlich auch mal mit meinen Studenten und dann sagen wir immer, Mode ist ein allgemeiner Geschmack, der an die Zeit gebunden ist. Es setzt auch voraus, dass eine größere Gruppe der Gesellschaft sich es sich leisten kann. Also Liquidität ist schon mal ganz wichtig. Ist es ein Geschmack, der an eine bestimmte Zeit gebunden ist, der einen bestimmten Zeitgeist auch verdeutlicht? Und es ist ein Stil, wenn man so möchte, der auch sehr kurzlebig ist. Und Mode muss nicht unbedingt Kleidung sein. Da gibt es natürlich eine wichtige Schnittmenge. Aber wenn ich meine Schnitten frage, was kann denn auch noch Mode sein, dann kommt als erstes immer Essen. Ja, also Raw Food oder veganes Essen oder bestimmte Ausdrücke, die mit jeder Generation wieder wechseln. Das sind auch modische Ausdrücke, die auch mit dem Zeitgeist, mit dem Benehmen, mit dem Umgang zu tun haben. Also modische Bekleidung ist ein Teil davon. Mhm. Wenn wir jetzt bei der Bekleidung bleiben, kann man auch sagen, nicht alle Bekleidung ist Mode. Es gibt auch Bekleidung, die keine Mode ist.
Welche zum Beispiel?
Ja, nehmen wir zum Beispiel das Bühnenkostüm oder Uniformen, wobei gegenseitige Beeinflussungen existieren, das muss man schon sagen. Mhm. Ja.
Sie sagen, das ist eine größere Gruppe, die etwas trägt. Wir gehen jetzt mal auf die Kleidung. Und es ist eine kurze Zeit, in der etwas, eine bestimmte Mode eben en vogue ist. Aber Sie sagen auch, heute kann ja jeder alles tragen. Das widerspricht sich so ein bisschen, oder?
Ja, also was ich damit meine ist, wir leben in einer Zeit, in der alle möglichen Stile möglich sind. Auch in der Mode gibt es verschiedene Stile. Früher war es so, dass es ein sogenanntes Modediktat gab. Gerade nach den 50er Jahren mit Christian Dior, der konnte sagen, ja, und in diesem Jahr tragen wir die Röcke 30 Zentimeter vom Boden. Und meine Mutter erinnert sich noch daran, wie sie ständig die Rocklängen änderte, so wie die Mode war, wie die Mode das vorgab. Heute schauen Sie mal auf der Straße, Sie können alle Rocklängen tragen, von Boden lang bis Mikro, Mini, alles ist möglich und tragbar.
Was ist Ihr Schwerpunkt an der Uni?
Mein Schwerpunkt ist Modetheorie. Also wie kann man das Phänomen Mode aus den verschiedenen Blickwinkeln erklären? Dann die Modegeschichte. Und Nachhaltigkeit ist ein Thema, für das ich mich sehr engagiere.
Wenn Sie Menschen treffen, Frau Hackspiel-Mikosch, scannen Sie dann automatisch sein modisches Erscheinen oder das modische Erscheinen dieser Menschen und teilen es bestimmten Kategorien zu?
Ja, man sagt ja, wenn man jemanden kennenlernt, die ersten 7 Sekunden entscheiden, wie man einen Menschen beurteilt, und zwar die sinnliche Wahrnehmung. Und das, was wir wahrnehmen, ist das, was wir sehen. Wir riechen natürlich auch, gerade für Frauen ist das Olfaktische wichtig, aber wir sehen. So, und dann überlegt man, ist das ein Mensch, der sich für Mode interessiert, ist sein Äußeres ihm wichtig? Man guckt auch, welchen Stil er verfolgt. Also auf jeden Fall, ich schaue mir schon an, was die Leute tragen und mache mir so meine Gedanken, auf jeden Fall.
Braucht es eigentlich Selbstbewusstsein, um modische Akzente zu setzen?
Es kommt darauf an, welche Akzente man setzen möchte. Wenn man gerne flamboyant auftreten will oder auffallen will, dann braucht es sicher auch Mut. Es kommt auf die Persönlichkeit an. Es gibt auch Leute in der Mode, das ist mir jetzt aufgefallen bei der Nachfolgerin von Karl Lagerfeld, die zeigt sich überhaupt nicht modisch. Also die tritt in Jeans und Jeansjacke auf. Da ist man ganz erstaunt, dass diese Person 30 Jahre lang die Hauptassistentin von Karl Lagerfeld war, der sich ja immer in seinem Karl Lagerfeld-Stil präsentiert hat und dass sie so eng mit ihm zusammengearbeitet hat und sie selber gar nicht als Stilikone in Erscheinung tritt. Da ist man erstaunt und wartet ab und schaut, was sich daraus ergeben wird. Wird sie auch eine zurückhaltende Kollektion machen oder wird sie genau den Trend der Zeit so treffen, wie Karl Lagerfeld das getan hat? Müssen wir abwarten. Also ihre erste Kollektion, die sie jetzt gezeigt hat, ist ja recht gut angenommen worden. Aber ich denke, wir müssen abwarten, was noch kommt.
Was ist denn in Ihren Augen modisch voll daneben? Oder gibt es sowas gar nicht?
Ich finde, die Kleidung sollte auch immer zur Person passen. Vielleicht bin ich da noch oldschool, weil heute hat man ja in der Mode ständig Brüche. Ne? Also, dass man ein langes Blumenkleid mit Cowboystiefeln trägt und dann gucken noch die Socken raus. Also diese Brüche gehören eigentlich heute zur Mode. Oder das Metropolitan Museum hat gerade das Thema Camp entdeckt, für die Ausstellung jetzt eröffnet wird. Das Wort Camp, das bedeutet, dass man Regeln durchbricht, dass man Dinge zusammensetzt, dass man auffällt, dass man mit Humor Dinge übertreibt. Das sind so Trends, die wir schon seit langem in der Mode haben. Aber ich denke, es muss auch immer zur Persönlichkeit passen. Und ich bin auch der Meinung, es sollte zur Figur passen. In meinem Alter würde ich zum Beispiel keinen Mikro-Mini mehr tragen.
Und Mikro-Mini doch auch wirklich nur für Frauen, die die entsprechenden Beine haben, oder?
Auch das wird heute locker gesehen. Wenn Sie mich fragen, würde ich sagen ja. Aber schauen Sie auf der Straße um, da sehen Sie was anderes.
Ab einem gewissen Alter bestimmte Klamotten nicht mehr zu tragen, finde ich auch ganz in Ordnung.
Genau dieser Gedanke, was man tun sollte oder nicht tun sollte, davon hat sich die Mode verabschiedet. Also man drückt seine Persönlichkeit aus in der Mode oder seine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe, für die bestimmte Dinge wichtig sind. Aber das kann jeder für sich selbst entscheiden. Und auch diese Brüche, diese Stilbrüche gehören heute dazu. Und heute würde keiner in der Mode mehr sagen, das sollte man tun oder das sollte man nicht tun.
Elisabeth Hackspiel-Mikosch, welche Rolle spielt denn Musik in Ihrem Leben?
Ich bin jetzt keine Spezialistin für Musik, aber ich liebe Musik, die auch was ausdrückt und die ein bestimmtes Lebensgefühl oder bestimmte Emotionen rüberbringt.
Mitgebracht für die Sendung haben Sie uns Jeans On. Das ist ein Song aus dem Jahr 1976 von David Dudas. Was verbinden Sie damit?
Also das ist ein Song, der so das Lebensgefühl der 70er Jahre rüberbringt. Und das war eigentlich ein Werbesingle für Brutus Jeans, eine Jeansmarke, eine junge Jeansmarke aus England. Und wenn man genau den Text verfolgt, da geht es um Leichtigkeit, um Jugendlichkeit. Jeans stehen für Freizeit, für Spaß, Spaß am Wochenende, Motorradbraut mit der Freundin. Es steht eigentlich so für diese Jugendmode und den Jugendkult der 70er Jahre. Und ich finde, das bringt dieser Song, der dann auch lange in den Hitcharts war, sehr schön rüber.
Dann hören wir das jetzt mal.
When I wake up in the morning light, I pull on my jeans and I feel alright. I pull my blue jeans on, I pull my old blue jeans on. I pull my blue jeans on, I pull my old blue jeans on. It's the weekend and I know that you're free, so pull on your jeans and come on out with me. I need to have you near me, I need to feel you close to me. I need to have you near me, I need to feel you close to me.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Elisabeth Hackspiel-Mikosch, Modeexpertin. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Ab wann sprechen wir denn von Mode, Frau Hackspiel-Mikosch? Wann hat die Mode angefangen?
Ja, das ist auch wieder eine interessante Frage. Da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Wenn man jetzt sagt, Mode ist etwas, was die Allgemeinheit betrifft, dann muss man sagen, eigentlich seit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Es gab zwar wechselnde Kleiderstile oder Moden vorher, aber vor der Industrialisierung hatten wir eine Gesellschaft, die sehr stark vom Adel betont war. Das waren kleine exklusive Kreise. An den Höfen gab es sicher wechselnde Stile. Ludwig XIV. In Frankreich hat sich sehr dafür eingesetzt, dass Luxuskleidung, Luxustextilien, überhaupt Luxus ein Gut ist, was er exportieren kann. Hat also das Ganze auch angekurbelt und dann wurden zum Beispiel auch der Wechsel von Mustern angekurbelt. Muster, die dann als Seidenstoffe in Lyon gewebt wurden und dann auch exportiert wurden an die anderen Höfe in Europa. Es war üblich, dass die Prinzen nach Paris gingen, um sich Versailles anzuschauen und dann beeindruckt zu sein, oh, diese Pracht will ich auch haben. Dafür muss man französische Ware kaufen, Luxusware kaufen. Damit hat das eigentlich in Frankreich angefangen. Im 19. Jahrhundert, durch die Industrialisierung, war es auf einmal möglich, Kleidung auch massenhaft und preiswert herzustellen. Es gibt so einen schönen Satz von Werner Sombart, einen Wirtschaftsökonomiker, um 1900 hat er geschrieben, Mode ist des Kapitalismus liebstes Kind. Da steckt natürlich auch so ein bisschen Marxismus im Hintergrund, weil er sagt, Mode und Kapitalismus, das Wirtschaftssystem ist eng verbunden. Mode ist ein wirtschaftliches System, in dem ganz viele Industriezweige zusammenhängen. Diese Industriezweige müssen erst die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln. Webereien gibt, die schnell Stoffe weben können. Das fing an mit dem Spinnen von Baumwolle, maschinellen Spinnen, maschinellen Weben. Dann müssen diese Waren auch transportiert werden können. Es wurden Eisenbahnen aufgebaut, um die neuen massenhaften Textilien transportieren zu können. Das heißt, die Schwermittel Metallindustrie. Bergbau zog nach, um diese neue Industrie zu ermöglichen. Dann gab es Arbeitsplätze, mehr Menschen konnten mehr Geld verdienen als in der Landwirtschaft. Man zog in die Städte, man lebte in einem urbanen Umfeld, man sah, was andere auf der Straße trugen. Man hatte nicht mehr nur diesen einen dicken Mantel, der vererbt wurde, und diese dicken Stiefel, mit denen man auf dem Land durch den Matsch gehen konnte, sondern man hatte jetzt Straßen, die gepflastert waren. Man bewegte sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Man hatte einen ganz anderen Bedarf an Kleidung. Da steckt die Demokratisierung des Luxus dahinter. Jetzt konnte man sich auf einmal wechselnde Moden leisten, was sich sonst nur der Adel leisten konnte. Sodass also durch die Industrialisierung erst diese Mode, an der ein großen Teil der Bevölkerung teilnehmen konnte, sich im 19. Jahrhundert entwickelte. Und dadurch auch in dem Zusammenhang eben auch der Kapitalismus, Privateigentum an Produktionsmitteln, die das dann auch vorantrieben. Denn wenn es wechselnde Moden gibt, kann man immer wieder neu verkaufen. Stellen Sie sich vor, jemand hat ein Produkt entwickelt, was wunderbar auf dem Markt läuft, und dann sagt er, ja, das kann ich doch zu einem guten Preis verkaufen, und dann habe ich für das Ende meines Lebens ausgesorgt. Nein, so ist es nicht. Dann kommt die Konkurrenz und sagt, oh, das kann ich aber viel besser und billiger auf den Markt werfen. Wenn man jetzt ständig wechselnde Moden hat, dann kann man sich wappnen gegen den tendenziellen Fall der Profitrate und kann immer wieder neue Gewinne machen. Und so ist Mode eigentlich heute ein großes System, ein großes Wirtschaftssystem, was erst durch die Industrialisierung und manche sagen eben auch durch das kapitalistische Wirtschaftssystem ermöglicht ist. Ich hoffe, ich habe dieses komplexe Thema in wenigen Worten klar erklären können.
Ja, ich denke, das ist gut verständlich. Es gab ja eine strenge Kleiderordnung. Also früher, noch vor 100 Jahren, konnte ja nicht jeder alles tragen.
Also bis ins 18. Jahrhundert gab es tatsächlich Kleiderordnungen. Und der Sinn von diesen Kleiderordnungen war ursprünglich, die kommen sogar schon im frühen Mittelalter vor, dass man einmal diese hierarchische Ordnung der Ständegesellschaft erkennen kann. Denn das, was man sieht, ist das, was es ist. Das war der Glaube früher. So wurde wirklich in der Kleiderordnung gesagt, der einfache Bauer trägt nur Kleidung aus dem Lande, Wolle oder aus Hanf oder Lein, was es früher gab, in Naturfarben. Der Bürger kann sich vielleicht schon ein bisschen bessere Kleidung leisten. Das durfte gefärbt werden, aber auch nur im Lande produziert werden. Und der Adel, je nachdem, welche Stufe des Adels waren, durften dann auch importierte Seiden, und dann nur der Hochadel bei Hofe durfte diese mit goldenen Fäden gewirkt haben. Pelze waren genauso geordnet. So dass es also diese hierarchische Ordnung der Gesellschaft eben in der Kleidung auch zum Ausdruck kam. Es gibt ein interessantes Forschungsprojekt, was zeigt, dass diese Ordnung auch immer wieder durchbrochen wurde. Wenn zum Beispiel Bürger zu Wohlstand kamen, wollten die auch schöne Kleider tragen. Und es gibt tatsächlich ein Dokument, dass die Hofdamen sogar schon unter Ludwig XIV. Sich beklagt haben und haben gesagt, es geht doch nicht, dass die reichen Bürgerinnen in Paris genauso prächtige Kleider tragen wie wir. Wir sind der Hofadel, wir müssen besser aussehen, und du als König kümmere dich jetzt mal darum, dass es da einen Unterschied gibt.
Früher war das Thema Mode eben was für eine Elite, heute ist es ein Thema für alle. Wie viel haben denn eigentlich die 68er dazu beigetragen?
Ich glaube, die 68er Jahre haben sehr viel dazu beigetragen. Die haben vieles in Frage gestellt. Sie haben sich gegen die Konventionen der Gesellschaft gewendet, auch zum Beispiel, was ältere Frauen tragen oder überhaupt dieses Einteilen und diese Vorgaben der Gesellschaft, die Konventionen, wenn Sie so wollen, auch das Modediktat, was ja in den 50er, 60er Jahren noch ein ganz wichtiges Thema war. Es ging eigentlich noch sogar bis in die 70er Jahre, und die haben sich als Erste dagegen gewehrt. Die haben sich zum Beispiel auch dagegen gewehrt, dass man sagt, das ist typische Frauen, das ist typische Männerkleidung. Ja, also die Hippies haben beide Jeans getragen, die haben beide ihren bloßen Oberkörper bemalt, die haben beide lange Haare gehabt.
Das ist alles Unisex.
Unisex, ein Thema, was in der Mode heute ein dickes Thema ist, haben also in den 68er Jahren dieses Hinterfragen von Konventionen und gesellschaftlichen strengen Maßnahmen, das hat man damals hinterfragt.
Ah, da fällt mir gerade was ein. Ich stand vor ein paar Wochen mit dem Auto an der Ampel hier in Frankfurt. Ein gut aussehender Mann stand auf der einen Straßenseite, breitschultrig, braun gebrannt, die Haare zu einem Zopf gebunden, ich würde mal sagen so um die 50. Der überquerte die Straße, er trug dunkelrote lange Strümpfe und einen grünen, wadenlangen Rock. Was will er uns sagen?
Dass er unkonventionell ist, wahrscheinlich kreativ, dass er vielleicht in der Kreativbranche arbeitet. Und dass er sich an gewisse Standards und Regeln, zum Beispiel bei den Bankern, nicht halten muss.
Mhm, vielen Dank. Mode ist vielleicht doch heute auch noch Ausdruck dafür, was sich jemand leisten kann. Oder wenn man hier in die Goethestraße geht in Frankfurt, da sind sehr teure Sachen. Und wenn ich den Pulli von Missoni trage für 1.800 Euro oder die Tasche von Hermès aus Schlangenleder, schlappe 100.000 Euro und trage das so vor mir her, das sagt doch was aus.
Ja, das sagt auf jeden Fall was aus, dass ich darauf Wert lege, dass man erkennen kann, dass ich mir diese teure Kleidung leisten kann.
Also ich bin wertvoll.
Ja, das kann man sagen. Und ich habe Geld, was ich ausgeben kann. Thorstein Veblen hat das als conspicuous consumption bezeichnet. Das heißt, ich gebe eigentlich mehr Geld aus, als ich muss. Das ist eigentlich ein verschwenderischer Konsum, um damit meine gesellschaftliche Position zum Ausdruck zu bringen.
Um damit Leute zu beeindrucken, die ich sonst überhaupt nicht angucken würde.
Mhm. Genau. Ist aber heute in der Mode auch wieder ein Thema, was in Frage gestellt wird. Denn das, was diese teuren Designer auf den Markt bringen und auf ihren Laufstegen zeigen, es dauert nur wenige Wochen und dann können sie das bei Zara für wenig Geld kaufen. Und Zara ist sogar noch schneller als Missoni zum Beispiel, bis sie das dann in ihrem Schaufenster haben.
Meine Freundin, mit denen ich zusammen studiert habe, wir treffen uns einmal im Jahr und ich besuchte die eine Freundin. Wir haben so ein Treffen und dann waren alle begeistert und sagten, wir gucken heute Nachmittag erstmal Shopping Queen. Ich sage, ihr guckt bitte was? Ja, Shopping Queen. Ich kannte das gar nicht. Dann haben das mit Begeisterung geguckt. Ich habe gedacht, naja, also irgendwie komisch, dass die so darauf abfahren. Als ich nach Hause fuhr, habe ich dann meinem Mann gesagt, ich muss das auch unbedingt mal gucken. Sagt er, was ist denn mit dir los? Das hat schon eine gewisse magische Wirkung. Warum eigentlich?
Ja, das ist eine neue Qualität, die die Mode bekommt als Unterhaltung. Man sieht, wie die Personen leiden, wie sie beraten werden, wie sie eine bestimmte Aufgabe bekommen, die sie erfüllen müssen. Ich habe eine Freundin, die ist Bankerin, die sich auch immer ganz korrekt als Bankerin kleidet, aber sie liebt diese Sendung auch. Und das hat einen hohen Unterhaltungswert, genauso wie Germany's Next Topmodel. Die jungen Leute schauen das, weil sie mitfiebern mit den jungen Leuten, weil sie diese Emotionen auch erleben wollen.
Vielleicht auch, weil da jemand fertig gemacht wird und ich ein bisschen schadenfroh bin.
Ja, das ist diese Emotionalität.
Also ich meine jetzt Heidi Klum mit Germany's Next Topmodel. Ich meine nicht Guido Maria Kretschmer, der macht das ja sehr verhalten.
Ja. Da haben Sie recht, das sind ja die Teenager, die sich vielleicht, ich erinnere mich noch, als ich Teenager war, da war das Thema Kleidung und wie man gegenseitig sich kritisierte, auch ganz wichtig. Und ich habe da auch immer drunter gelitten, aber ich glaube, das liegt an dem Alter. Was spannend ist an dieser Serie, ist, was die Fotografen aus den Mädchen machen, aus den jungen Frauen. Das finde ich immer sehr beeindruckend. Ja, diese Haltung von Heidi Klum finde ich auch sehr bedauerlich, ja, weil das kein wertschätzender Umgang ist. Genau. Und das ist noch dieses schulmäßige Verhalten, ich bin die Lehrerin, und ihr da unten seid die dummen Schüler. Und das ist so schade. Als meine Tochter Studentin wurde, obwohl sie auf einem sehr, sehr guten Gymnasium war, und ich bin auch froh, dass sie dort gewesen ist, das Erste, was sie sagte, ist, Mama, ich bin so froh, Studentin zu sein. Jetzt werde ich endlich mit Respekt behandelt. Das darf eigentlich nicht sein. Mhm. Also ich finde, in den Schulen müsste grundsätzlich alle Kinder und Schüler mit Respekt behandelt werden und auch so eine Heidi Klum. Aber die hat das wahrscheinlich selber nicht anders erlebt.
Anna Wintour, die mächtige Chefredakteurin der amerikanischen Vogue, findet die Modewelt frauenfreundlich. Stimmen Sie ihr zu?
Also das weiß ich nicht. Schauen Sie mal, bei uns ist es so, die meisten unserer Studenten sind Frauen. Und wenn man mal schaut, wer letzten Endes die Chefs in den Unternehmen sind, trifft man fast nur Männer. Da weiß ich nicht, ob das wirklich frauenfreundlich ist. Also ich glaube, der Konkurrenzkampf ist sehr, sehr hart. Und ich sehe das auch bei meinen Studentinnen. Ich habe sehr, sehr begabte Studentinnen. Und wenn man denen das sagt, zum Beispiel, sie können wunderbar schreiben, dann gucken die mich an und sagen, es ist neulich passiert, aber meine Deutschlehrerin hat immer gesagt, ich kann nicht schreiben. Und dann diktiert sie mir einen Satz und ich sage, schauen Sie mal, an dem Satz allein kann ich doch schon erkennen, dass Sie eine Begabung haben. Und während meine männlichen Studenten sagen, ich kann das, ich mache das, ich bin der Beste. Das heißt, dieses Selbstbewusstsein fehlt oft noch bei den Frauen, um sich letzten Endes dann auch durchsetzen zu können. Und das ist eine Frage der Erziehung und das fängt ganz früh an bei den kleinen Kindern mit rosa und hellblau gekleidet. Das sind meiner Meinung nach Probleme. Natürlich ist die Mode...
Ich habe grün genommen bei meinen Jungs.
Ah, das ist sehr gut. Das ist natürlich ein Frauenthema, Mode. Seit dem 19. Jahrhundert ist das ein Frauenthema, hängt aber auch mit der Rolle der Frau zusammen. Wenn Sie mal schauen, im 17. Jahrhundert waren oft die Männer diejenigen, die modischer gekleidet waren als die Frauen und die da sehr großen Wert drauf legten. Ab dem 19. Jahrhundert hat der Mann sich quasi aus der Mode verabschiedet, weil er sagte, das ist ein Thema für Frauen. Die bleiben zu Hause, die haben die Aufgabe, sich um die Familie zu kümmern. die sollen auch meinen Reichtum zur Schau tragen,
genau,
und sich so aufwendig und teuer wie möglich kleiden. Damit verbringt man viel Zeit, viel Aufwand, bringt auch viele Opfer. Und die Frauen wurden richtig in diese Rolle gepresst. Und diese Haltung, dass Männer und Frauen grundsätzlich unterschiedlich sind und unterschiedliche Interessen haben, ist etwas, was wir heute immer noch überwinden müssen. Das Interessante ist, wir haben also hauptsächlich Frauen, die bei uns studieren. Wenn wir Männer haben, sind viele homosexuell. Die fühlen sich auch sehr wohl bei uns, weil sie sich ausleben können und das, was sie auch immer interessieren konnte, gleichberechtigt und auch mit Respekt ausüben können. Und ich beobachte es bei Studenten, die eben nicht homosexuell sind, die manchmal ein Problem damit haben. Ja, und
womit haben die ein Problem?
Problem, dieses Thema Mode zu studieren. Und die sagen das auch, dass sie bei ihren Kumpels sich verteidigen müssen. Mhm. Und ich glaube, dass Mode eben immer noch diesen Anschein hat, das ist ein Frauenthema und dass deshalb wenige Männer das Thema wählen als Studium, für ihr Studium.
Mode ist ein großer Wirtschaftszweig, das haben Sie vorhin kurz erwähnt, am Beispiel Frankreich, wo es ja herkommt. Ja. Mhm. Ich stelle mir das Geschäft so vor: Designer, Redakteurinnen, Einkäuferinnen, Fotografen, Kritikerinnen und Trendforscher arbeiten gemeinsam daran, etwas zum Trend zu erklären. Den präsentieren sie dann in Modemagazinen, in Katalogen, im Fernsehen und auf Laufstegen. Stimmt das so?
Das sind die berühmten Doorkeeper.
Die Doorkeeper.
Doorkeeper der Mode, ja. Also ich glaube, die Mode ist ein ganz großes System. Das fängt an mit den Farbkarten, dann kommen die Textildesigner, dann kommen die Designer und alles das zusammen. Und die Modejournalisten schauen sich das an. Und dann gibt es die Trendscouts, die auch schauen, was sind die neuesten Trends auf der Straße. Es ist ein Riesensystem. Und bis vor wenigen Jahren waren es tatsächlich die Modejournalisten wie eine Anna Wintour. Aber Susi Menkes darf man auch nicht vergessen, die extrem einflussreich ist. Also Jean-Paul Gaultier sagte mal so nett, wenn ich eine Modenschau gemacht habe, stehe ich morgens um 6 Uhr auf, lese die Zeitung, in der sie schreibt. Und dann weiß ich, ob meine Kollektion Erfolg haben wird oder nicht. Und sie ist da ziemlich unabhängig und ziemlich radikal in ihrer Meinung auch. Heute gibt es noch jemanden anders, der mitentscheidet. Das sind die Menschen auf der Straße. Und das ist eine neue Entwicklung, dass man schaut, was wird eigentlich auf der Straße getragen. Die Modedesigner schauen sich das an und sehen, oh, das sind gute Ideen, das übernehmen wir jetzt. Diese Street Photography hat einen großen Einfluss. Es ist nicht so, früher sagte man trickle down, das heißt, es gibt die Modedesigner in Paris, die zeigen zweimal im Jahr ihre Modekollektionen, dann kommt die Presse, sucht aus, was gut ist, erklärt das zum großen Trend und alle anderen laufen hinterher. So ist es heute überhaupt nicht mehr, sondern wir haben zum Beispiel die Influencer, das sind die jungen Menschen, die in den Medien sich präsentieren.
Kathi Hummels zum Beispiel.
Ja, die sich also in den Social Media präsentieren, die Follower haben, die das dann bekannt geben, was sie tragen und dann wird das nachgemacht. Modemagazine machen das inzwischen genauso, die fotografieren irgendwelche Stars und sagen, das ist das und das und das kann man da und da kaufen. Und je mehr Follower man hat, desto wertvoller wird man als Influencer. Man sitzt dann sogar in den ersten Reihen bei den großen Modenschauen und wird als wichtige Einflussfaktoren für die nächsten Trends erkannt. Hat sich auch wieder in der letzten Zeit gewandelt. Der neueste Trend ist nämlich der, dass man sagt, diese Influencer, die diese großen Follower über 10.000 haben, sind nicht mehr authentisch, weil die nämlich jetzt von Firmen verwendet werden, um deren Produkte auf den Markt zu bringen. Jetzt sind es die Mikro-Influencer, die weniger als 10.000 haben, die aber sehr authentisch wirken, die Follower haben, die mehr in diesen Menschen glauben und ihnen intensiver folgen. Und diese schauen sich jetzt die Unternehmen an. Die sind auch nicht mehr so teuer wie die über 10.000. Das ist also jetzt ein neuer Trend, den wir da sehen. Das heißt, die Mode guckt wirklich auf die Straße, was wollen die Leute tragen. Und das hat das Deutsche Modeinstitut auch mal untersucht, ein Jahr lang, und hat dann verfolgt, was kam dann in der nächsten Saison auf den Laufsteg und hat gesagt, ah ja, das haben die in den Monaten vorher auf der Straße gesehen.
Das ist ein völliger Gegensatz zu dem, wie es noch vor 10 Jahren gelaufen ist. Sie haben es erwähnt, zweimal im Jahr gab es Modenschauen. Ich habe mir das manchmal angeschaut und habe gedacht, wer soll dieses Zeug tragen?
Ja, also dafür muss man wieder die Modenschauen verstehen. Auf den Modenschauen wird ja gezeigt, was Eindruck macht. Und man hat Keypieces dazwischen, die wirklich so, sagen wir mal, auch das Konzept rüberbringen sollen, die aber nicht unbedingt tragbar sind. Aber das Konzept des Designers rüberbringen, das, was letzten Endes abverkauft ist, das sind dann die tragbaren Modelle.
Ach so, die werden aber gar nicht gezeigt.
Zum Teil auch, die werden mitgemischt, aber die müssen auch nicht unbedingt auf dem Laufsteg sein.
Ich habe das Prinzip nicht verstanden. Zeigen da Designer, was sie imstande sind zu können? Ich verstehe es nicht.
Wir sagen zum Beispiel zu unseren Studenten, die Modedesign studieren, es ist wichtig, dass man eine künstlerische Persönlichkeit entwickelt. Und zu jeder Kollektion hat man ein Konzept. Sollte man ein Konzept haben. So, und dieses Konzept muss man irgendwie rüberbringen. Und das, was in der Presse erscheint, das sind meistens die Teile, die extravagant sind, die vielleicht nicht tragbar sind. Aber die Teile, die ich innerhalb dieses Konzeptes, die, sagen wir mal, in der Farbzusammenstellung, die übertriebene Thema vielleicht im Kleinen wiedergeben, das sind die Modelle, die sich dann verkaufen. Und wir hatten zum Beispiel eine Studentin, die in der letzten Abschlusskollektion das Thema Vermüllung unserer Meere mit Plastik zum Thema hatte. Die hat dann aus Polyester recycelten Stoffen, hat sie eine ganze Kollektion gemacht, hat dann darauf auch selber Muster gedruckt, wie diese Meeresalgen und Meeresmikrotiere aussahen. Und die hat also einen dollen Preis gewonnen und mehrere Unternehmen haben sich bemüht, sie als Designerin zu engagieren, weil sie sagten, diese Studentin weiß, was der Puls der Zeit ist. Sie hat kreative Ideen, wie man das umsetzen kann, ist vielleicht ein bisschen extravagant, aber so ein Thema kann man auch rüberbringen, dass es sich verkauft.
Interessant. Bevor wir gleich weiter sprechen über die politische Dimension von Mode, die gibt es ja auch, die haben das gerade erwähnt, hören wir noch eine Musik, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich von Madonna Vogue. Sie stammt aus dem Jahr 1990. Was gefällt Ihnen daran?
Das ist jetzt wieder ein Lied, was meiner Meinung nach wieder ein anderes Lebensgefühl rüberbringt. Das sind die 90er Jahre, das sind die Jahre der großen Supermodels, die also extravagant auftreten. Da war ein Model, die sagte, ich stehe doch morgens nicht auf, bevor ich ein Engagement für $10,000 habe. Alle bewunderten diese Models und wollten genauso schön sein. Claudia Schiffer ging bei uns durch die Presse rauf und runter. Naomi Campbell, das sind Persönlichkeiten, die die Menschen fasziniert haben. Und man träumte sich in diese Welt der Mode, dieser Glamour-Welt. Madonna bringt das rüber von diesem Traum von Schönheit, den Traum von Ruhm, ob man jetzt Schauspieler ist und selbst wenn man ein Problem hat, sie spricht von, auch wenn das Leben traurig ist und man Kopfschmerzen hat, aber wenn man diesen Traum der Schönheit und des Ruhms und wenigstens mal in der Disco austanzen kann und da gab es eben diese Richtung, dieses Posing, so wie die Models posen und wenn man sich das Video anguckt, dann zeigt sie das auch, ne, und spricht von diesem Traum und ich finde, dieses Lied bringt diesen Traum von Mode, der gerade in den 90er Jahren die Mode bestimmt hat, sehr schön rüber.
Dann hören wir das jetzt mal. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur heute am Tisch mit Elisabeth Hackspiel-Mikosch, Nachhaltigkeitsfreundin. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Wie politisch ist Mode heute? Sie haben gerade die Kollektion erwähnt Ihrer Studentin aus Plastik. T-Shirts für 3 €, Hosen für 10 €. Macht sich eigentlich schuldig, wer das kauft?
Eigentlich ja. Muss man einfach sagen, wir als Konsumenten haben eine wichtige Verantwortung. Und wenn wir Dinge ändern wollen, wenn wir zum Beispiel die unmenschlichen Arbeitsbedingungen, die ja das erst ermöglichen, dass Kleidung so billig hergestellt wird, verändern wollen, müssen wir eigentlich auch unser Kaufverhalten ändern.
Ist das eigentlich Thema auch bei Ihnen an der Uni?
Ja, auf jeden Fall. Also Nachhaltigkeit ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was auch in der Modebranche immer ernster genommen wird. Und wir bilden ja die Führungskräfte der Zukunft aus. Wir bilden die Führungskräfte in der Modebranche und zwar in der ganzen Breite. Ob das jetzt Designer sind, ob das die Manager sind, die im Einkauf zum Beispiel arbeiten oder ob es die Modejournalisten sind, die darüber berichten. Die alle müssen sich eigentlich zunehmend mit diesem Thema auseinandersetzen.
Nun gibt es ja durchaus teurere Stücke, die gleichwohl Menschen in Entwicklungsländern unter eben solchen Bedingungen hergestellt haben, wie eben diese Billigware. Woran erkennt die Kundin denn, was woher kommt und unter welchen Bedingungen die Menschen dort arbeiten müssen?
Das ist eine sehr gute Frage. Viele Kunden sagen, sie würden gerne nachhaltige Kleidung tragen, die ökologisch und auch fair produziert ist. Und sie wären auch bereit, mehr Geld dafür auszugeben, zwischen 5% und 15%, je nach Umfrage. Und dann kommt der Satz, aber ich weiß nicht wo und ich weiß nicht wie und ich kenne auch die Kriterien nicht. Und da werden wir tatsächlich in meiner Hochschule, der AMD, im Herbst eine öffentliche Veranstaltung machen an Abenden, wo wir über die einzelnen Kriterien der Nachhaltigkeit informieren werden. Man kann heute schon nachhaltige Mode kaufen und da sollte man sich nach den Siegeln, sollte man Ausschau halten. Es gibt bestimmte Siegel, die sehr vertrauenswürdig sind, ob das jetzt die Materialien sind oder ob das auch die Arbeitsbedingungen sind. Ich nenne mal zwei Siegel, die weit verbreitet sind in der nachhaltigen Mode. Das ist GOTS, Global Organic Standard, ein internationales Siegel, was sehr streng auf die ökologische Anbauweise von Naturfasern achtet, auch faire Arbeitsbedingungen oder die Fair Wear Foundation, wo es um faire Arbeitsbedingungen geht. Und es gibt Marken in Deutschland, die diese Siegel tragen.
Und welche sind das?
Ja, bleiben wir mal hier in der Region, ja. Mhm. Entschuldigung, ich bin ja aus Düsseldorf, was immer noch ein großes Modezentrum ist, das darf man nicht vergessen. Ja. Wir sind der große Standort des Modehandels für ganz Europa immer noch. Aber wir haben auch eigene Marke, zum Beispiel Wunderwerk, eine Streetwear-Marke von Heiko Wunder geführt, die ganz konsequent zum Beispiel Jeans anbieten. Jeans, die Herstellung von Used Jeans ist für die Umwelt eine sehr bedenkliche Sache. Und er hat Methoden entwickelt, auch Hess Natur, ja, bleiben wir bei Hessen, die gibt es ja schon seit 40 Jahren. Die sind ganz streng, was die Ökologie und die fairen Arbeitsbedingungen angehen. Oder gehen wir nach Köln, Armed Angels, die auch in großen Geschäften, wie zum Beispiel P&C inzwischen verkauft werden. Oder Lanius oder Lana aus Aachen. Also es gibt auch aus Deutschland Marken, die wirklich sehr genau und sehr streng ökologisch und fair produzieren.
Kann sich der Normalsterbliche das auch leisten?
Interessant, dass Sie diese Frage stellen. Wir haben Umfragen gemacht. Ich habe mit meinen Studenten ein Projekt, das nennt sich Buy Good Stuff, also kaufe gutes Zeug, wobei Stuff, genau wie Zeug im Deutschen, ein Wort ist, was ursprünglich aus dem Textilen kommt. Und wir machen Umfragen in verschiedenen Städten. Wir haben das in Köln, in Düsseldorf, im Ruhrgebiet, in Berlin gemacht. Jetzt kommt München dran und befragen die Kunden und die Geschäfte nach ihren Preislagen, nach ihrem Angebot an nachhaltiger Mode, welche Marken und so weiter und stellen dabei fest, dass die Ware im mittleren Preissegment ist. Es ist nicht teurer. Im Grunde, ich weiß nicht, wie alt Sie sind, aber als ich Jugendliche war, war das der Preis, den wir damals für normale Kleidung gezahlt haben. Nehmen wir mal an, eine Jeans, da hat man für gespart und dann hat man vielleicht 80, 100 Euro für eine Jeans gezahlt. Das ist eigentlich die mittlere Preislage. Man findet nachhaltige Mode in den ganz hohen Preislagen viel weniger, obwohl die Luxusmarken inzwischen auch drüber nachdenken, über ihre Verantwortung. Und man findet es aber inzwischen interessanterweise in den Discountern. Gucken Sie sich mal die Marke Chibo an. Ich erinnere mich noch vor wenigen Jahren bei einer großen Konferenz, da hat die Mitarbeiterin aus dem Vorstand gesagt, wir können keine nachhaltige Mode anbieten, weil wenn wir das machen und die anderen nicht, haben wir Probleme mit der Konkurrenz. Ne? Sind wir nicht konkurrenzfähig. Gehen Sie mal hin, schauen sich diese Discount-Mode an. Da ist viel mit GOTS zertifiziert, Fairwear, Made in Africa, Cotton Made in Africa. Auch Aldi und Lidl fangen an, GOTS zertifizierte Mode zu verkaufen. Also die sind fast schon Vorreiter geworden, kann man sagen. Also auch in der preiswerten Mode tut sich was.
Es gibt ja durchaus deutsche Hersteller, zum Beispiel auch in der Outdoor-Mode, die nachhaltig produzieren, deren Produkte eher hochpreisig sind und die sehr lange halten. Ist das denn im Sinne der Wirtschaft?
Ja, ne, Mode ist das Kapitalismus liebstes Kind, da sind wir wieder. Das hat auch der Chef von H&M mal gesagt. Natürlich wird die Marge etwas geringer, wenn wir nachhaltig produzieren, aber der Anteil an den Kosten für Bekleidung, nehmen wir mal an jetzt für die Herstellung, die Anfertigung, ist verschwindend gering. Das macht zum Teil nur 1% aus. Wenn man jetzt den Menschen existenzsichernde Löhne zahlen würde, müsste man denen vielleicht doppelt oder dreifach zahlen. Das wäre dann immer noch sehr wenig. Und die größte Marge machen tatsächlich die Marken und der Einzelhandel. Und wenn man nachhaltig produzieren würde, ist es immer noch wirtschaftlich. Man kann immer noch Gewinn machen, denn ein Unternehmen ohne Gewinn könnte ja gar nicht existieren. Aber diese unverschämt hohen Margen, da müsste man sich wahrscheinlich von verabschieden. Mhm. Aber man kann dann sagen, ich produziere verantwortungsvoll.
In der Pelzindustrie haben Kampagnen von Tierschützern bewirkt, dass die Branche, zumindest in Deutschland, kann ich das beurteilen, sehr klein geworden ist. Ist so, ne?
Ja, es gibt Länder, die die Produktion von Pelz inzwischen verbieten. Norwegen zum Beispiel, obwohl das früher ein Produzent, auch aus natürlichen Gründen, von Pelz gewesen ist. Oder ich habe jetzt gelesen, in San Francisco ist der Verkauf von Pelzen sogar verboten in der Stadt, was natürlich für Kirschner hart ist. Aber Pelze werden heute, diese massenhaft hergestellten billigen Pelze, gerade an diesen Parkerkragen mit diesen, wie nennen sie sich noch, das ist eine besondere Hundeart, die aussehen wie Füchse auch. Es sind also bestimmte Tiere, die massenhaft gehalten werden. Auch Nerze werden in Käfigen gehalten und das ist keine artgerechte Haltung. Wenn man einen Nerz artgerecht halten wollte, müsste der einen Auslauf von einem Quadratkilometer haben mit Sand und Wasser. Das kann sich keine Pelztierfarm leisten. Und dann verletzt sich vielleicht auch noch und dann ist der Pelz beschädigt. Und
was soll denn diejenige machen, die von Oma einen Pelz geerbt hat? Wegwerfen?
Das ist auch das Nachahmen von Pelze. Das hat ja Karl Lagerfeld gemacht, ne, mit seiner Kollektion, ich glaube, war das 2012, wo er sogar einen Eisberg hat einfahren lassen. Und dann hat er eine komplette Pelzkollektion gezeigt, die aber aus künstlichem Pelz war. Aber dadurch, dass er diesen künstlichen Pelz gezeigt hat, ist auf einmal Pelz wieder ein Modethema geworden. Und man hat dann Pelz als Taschen, als Anhänger, als Kragen und so weiter verwendet. Nur wenn es dann in die Billigmode geht und das Zeug massenhaft hergestellt wird, die Tiere werden, Marderhunde sind es, jetzt komme ich auf den Namen, die werden ja nicht mal wirklich getötet, denen wird bei lebendigem Leib das Fell über den Rücken gezogen. Da wird es wirklich fragwürdig. Und da jetzt eine Grenze zu ziehen, oder wenn ich zum Beispiel von meiner Großmutter den Karakul-Persianermantel nehmen würde, dann weiß ich immer, dass das der Fell eines ungeborenen Lammes ist. Aha, was heißt denn ungeborenen Lamm? Das heißt, das Muttertier wurde an den Hinterläufen aufgehängt, der Bauch wurde bei lebendigem Leib aufgeschlitzt und das Lamm wurde rausgenommen, weil die vor der Geburt eben diese Locken haben. Das ist doch Tierquälerei, das kann man gar nicht aushalten.
Also den Pelz wegwerfen.
Ja.
Was halten Sie denn, Frau Hackspiel-Mikosch, von Second-Hand-Läden und Kleidertauschbörsen?
Das ist eine spannende Entwicklung, finde ich sehr gut, weil dadurch die Kleidung nochmal wiederverwendet werden können, man auch eine Wertschätzung für diese Kleidung hat. Das heißt, sie wird ja nicht weggeschmissen, sondern wiederverwendet, hat eine längere Lebensdauer. Und wir haben bei uns an der Hochschule auch schon solche Kleidertauschbörsen gemacht. Und das war hochinteressant. Düsseldorf ist ja so ein modischer Ort. Und wir hatten wirklich Menschen, Familien mit Kindern, Damen, die hochmodisch gekleidet waren, ältere Herren, jüngere Frauen. Also alles kam und hatte einen Riesenspaß, eigene Kleidung zu bringen. Dann bekamen die so Punkte dafür und konnten sich dann für die Punkte wieder neue Kleidung aussuchen.
Wo kaufen Sie denn Ihre Kleidung?
Ja, also ich habe Marken, die ich sehr schätze, die nachhaltig sind. Und dann schaue ich immer, ob es da was gibt, was ich gerade brauche.
Also nicht Secondhand?
Secondhand auch, ja, aber die Zeit habe ich leider nicht. Auf dieser Tauschbörse habe ich mir einen wunderschönen Panama-Hut geleistet, den ich gerne trage.
Sie haben uns noch ein Lied mitgebracht, Frau Hackspiel-Mikosch, und zwar Lady Gaga mit Fashion. Warum dieses Lied?
Das ist für mich auch wieder eine neue Epoche, wie man mit Mode umgeht. Sie hat dieses Lied ursprünglich 2007 für den Film Sex and the City, der 2008 rauskam, gemacht. Sex and the City war eine Fernsehserie, die im amerikanischen Fernsehen von 1998 bis 2004 lief und dann kamen später noch die Filme hinzu, die ungeheuer beliebt waren, international beliebt waren, die einen neuen Umgang mit Mode zeigten, nämlich den ironischen Umgang.
Vielen Dank, Frau Hackspiel-Mikosch. Bevor wir dieses Lied jetzt hören, möchte ich mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken für dieses bunte Gespräch über die Modewelt, die gesellschaftliche und politische Dimension von Mode. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seeger.
I'm so fierce that it's a nut. I live to be my dolphin. Dress me, I'm your mannequin. J'adore Vivienne habiller moi. Gucci, Fendi et Prada. Valentino, Armani, Tour. Merde, I love them, Jimmy Choo. Fashion, put it on me. Don't you wanna see these clothes on?